Puls.
Der Soul- und R&B-Anteil von Manuelsen mit dem Gangster- und Straßenkram von Flair ist schon mal perfekt ergänzt, birgt dadurch eine wahnsinnige kommerzielle Fläche, die für mich erfolgsversprechend ist. Und es könnte sein, dass dieses Album beide auf ein Niveau katapultiert, auf dem sie vorher nicht waren.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schatzabi. Hey Falk, was machst du eigentlich am 4.2.?
Am 4.2. bin ich, glaube ich, in München beim Podcast-Festival von Puls.
Leute, kommt einfach am 4.2. nach München. Ihr findet die Tickets zum Puls-Podcast-Festival zum Beispiel bei uns auf unseren Instagram-Seiten in der Bio. Könnt ihr draufklicken, könnt euch ein Ticket holen. Die Karten sind natürlich begrenzt und falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann kauft euch schon mal ein Ticket. Wir werden da eine Shazabi Live Special Sendung aufnehmen. Jeder, der vielleicht schon mal eine von euch gehört hat, von uns live, der weiß, dass es einfach nochmal eine andere Schiene ist. Ihr könnt da Fragen stellen. Wir nehmen eigentlich sozusagen zusammen eine Podcast-Folge auf und das ist immer ein großer Spaß und ganz anders als die Podcast-Folge hier. Deswegen, falls ihr euch das nicht entgehen lassen wollt, dann kommt doch einfach vorbei und wir freuen uns.
Wunderbar. Ansonsten könnt ihr natürlich ein Abo hier lassen, damit ihr keine unserer Folgen verpasst. Und ansonsten, wir haben so viele Updates, würde ich jetzt direkt in die Updates leiten. Und zwar, wir haben uns ja letzte Woche über Jizzes und Bones unterhalten und die Polizeirazzia in der Wohnung und dass das wirkt wie Promomaßnahmen. Das wird jetzt fortgesetzt. Es gab jetzt Insta-Stories zu sehen, in denen ein Polizeiauto intensivst malträtiert wurde. Es waren zu sehen Baseballschläger, Sprengkörper. Jizzes scheint eine Art Flammenwerfer zu haben und es gibt einen Monster-Truck, der das Jizzes-Logo auf der Seite hat. Ich gehe mal davon aus, dass es Teil eines Videodrehs war. Das heißt, wir werden das alles in Aktion sehen. Es ist offensichtlich eine weitere Fortsetzung dessen, was wir letzte Woche bereits beschrieben haben. Die Meinung dazu haben wir letzte Woche schon kundgetan. Wer das wissen will, höre einfach die Folge. Ich glaube, es war 151. Und das bringt uns direkt zum nächsten Feedback. Leute, die Nasenspray-Nummer, das war so ein Turn-up für euch alle.
Out of control einfach.
Absolut. Ich bin von allen Seiten bedrängt, wollte ich schon sagen. So war es jetzt nicht, aber viele hatten was dazu zu sagen. Es ist ein Riesenthema. Ich finde gut, offensichtlich genau wie ihr, dass mal drüber gesprochen wurde. Was man feststellen konnte, ist zum Beispiel Azad und Vega haben sich auch als Nasenspray-abhängig im Rap geoutet. Das waren nicht die zwei, also es waren nicht diejenigen, von denen ich letzte Woche keine Namen gesagt habe. Da hat sich keiner geoutet, offensichtlich will dazu kein anderer sonst Stellung beziehen. Aber ey, Riesenthema.
Wir hatten ja letzte Woche dieses Thema Ottensen als Witz für Ott, Gras. Woher kommt das eigentlich? Und du meintest dann, okay, kommt es von Pott, von Potten, Otten? I don't know, aber jetzt wissen wir es, weil es haben sich Leute gemeldet, die der türkischen Sprache mächtig sind und die sagen, dass Ott einfach auf Türkisch Gras heißt und deswegen ist dieses Mysterium jetzt auch geklärt.
Das Schlimme ist, in der Sekunde ist mir bewusst geworden, dass ich das eigentlich schon wieder wusste. Das ist mir in letzter Zeit ein paar Mal passiert, dass ich eigentlich Dinge wüsste.
Es gibt keine Dinge, die Falkschacht nicht schon wusste.
Nee, aber ich kann sie nicht abrufen und dann sagen andere zu mir, ja, aber in dem Interview mit Bushido und Flair 2009 hast du das und das gefragt und gesagt. Und dann, stimmt, ich erinnere mich dunkel wieder. Das ist schlimm. Ich glaube, das ist eine beginnende Altersdemenz, aber lass uns das nicht vertiefen. Dann haben wir ja letzte Woche auch über Uhren gesprochen und mir ist dieser Name nicht eingefallen. Ich habe so rumgedengelt, auch hier wieder die Altersdemenz zu spüren. Die Uhren, von denen ich sprach, die ich meine, die gerade bei Rappern angesagter sind als Rolex, ist Richard Mill. Also die Uhren kosten so irgendwas über 100.000, 150, 170. Und jetzt gibt es auch, irgendwie habe ich gelesen, bei 187 hat sich Maxwell irgendwie eine Uhr für 285. Kann man Uhren eigentlich auch leasen? Keine Ahnung. Also eine Uhr für 285.000 Euro gekauft und ja, hey. Also eine Swatch sagt dir wahrscheinlich auch für 40 Euro, wie viel Uhr es ist, aber darum geht es, glaube ich, nicht.
Dann hatten wir das Thema Stadt-Land-Fluss-Rap und da haben sich ja auch viele von euch gemeldet und haben meiner These von letzter Woche zugestimmt, beziehungsweise für viele ist das auch einfach Aufzähl-Rap, also und dann ganz viele Aufzählungen eben runterrattern.
Ja, und ich schwöre, ich werde in Zukunft das, ich werde einfach nicht mehr googeln. Weil einige haben gesagt, ja, Falk muss einfach alles googeln. Das stimmt und deswegen mache ich das jetzt einfach mal eine Zeit lang nicht und dann wird alles gut.
Okay.
Kommen wir deshalb zu einer anderen Person, bei der, ja, das weiß man nicht, ob da inzwischen jetzt alles gut ist. Wir haben ja über Mohsenu gesprochen und seine Aktion, wo er sozusagen Spendengelder gesammelt hat, um sich aus seinem Maskulin-Vertrag herauszukaufen. Das hat er innerhalb eines Tages wieder eingestellt und die Story ging rum, er hat die Gelder zurücküberwiesen, die er bis dahin bekommen hatte. Das Feedback war wohl ziemlich negativ, also das scheint sein Grund zu sein. Flair ist natürlich auch darauf angesprochen worden, er ist sogar ein bisschen, ja, einige haben versucht ihn zu therapieren, was denn das soll und wieso er Mohsenu im Weg steht und so. Flair hat dann erklärt, dass er ihm diverse Sachen gekauft hat und wenn man das dann so mal grob zusammenrechnet, dann landet man irgendwo bei 10.000 Euro mit, wenn da noch 5.000 Euro Vorschuss mit eingerechnet werden und so weiter und so fort. Also im Westen nichts Neues. Ja. Ich glaube, das ist falsch, aber egal, ihr wisst, was ich meine, es ist, wie es ist.
Ich habe diese Woche noch, das schiebe ich jetzt einfach rein, ich konnte das jetzt nicht ankündigen, aber ich habe diese Woche die wohl skurrilste Nachricht bekommen. Diese Frage möchte ich jetzt gerne an dich richten. Also Leute schicken mir ja sonst immer sowas wie, hey, hier ist mein Mixtape, kannst du mal reinhören oder kannst du mein Mixtape Falk Schacht schicken, weil der öffnet die Nachrichten nicht. Oh, diese Woche habe ich aber noch was viel Krasseres bekommen und zwar von jemandem, der sich auf Instagram Zitronenkuchentraum nennt. Das lege ich jetzt hier einfach, obwohl er mir in die DMs geslidet ist, weil dieses Profil einfach, es gibt kein Profilbild, es steht kein Name da und so. Auf jeden Fall hat dieser Account mich gefragt, heute um 1.44 Uhr in der Nacht, ich möchte von dir wissen, wie Falk Schacht riecht. Und ich dachte nur, ich hätte voll gern was drauf geantwortet, aber ich wollte dich die Frage
einfach
mal. Jetzt
soll ich
was
darauf antworten?
Ja, du sollst gerne hier im Podcast für Zitronenkuchentraum beantworten, wie man sich deinen Geruch vorstellen kann. Also du kannst gern Hip-Hop-Rot sagen, wenn du möchtest.
Es ist, wie soll man denn das? Ich habe ein, ich benutze etwas schon immer. Aber
das willst
also
du nicht
Deo,
leaken, oder was? Oh nein!
Doch, ich kann das leaken. Ich benutze sonst keine Düfte. Also wenn wir jetzt wirklich in diesen seltsamen, intimen Sektor hineingehen wollen, immerhin interessiert es ja den Zitronenkuchen. Also ich benutze kein Parfum und nichts, kein Eau de Cologne. Ich mag das schlichtweg nicht, kann damit nichts anfangen. Es nervt mich auch, ehrlich gesagt. Aber ein Deodorant, das benutze ich. Und das ist ein Klassiker, und zwar Fahrenheit.
Okay.
Also ich rieche nach einer Mischung aus mir und Fahrenheit.
Alles klar. Lieber Zitronenkuchentraum, ich hoffe, dass die Frage hiermit beantwortet ist. Alle weiteren Cringe- und Awkward-Fragen einfach gerne direkt an Falk Schacht schicken.
Ah ja, unbedingt. Also, Jule, du solltest nicht alle deine, also du solltest nicht jede, man kann ja, bevor man reagiert, kann man ja auch nicht reagieren.
Ey, ich krieg am Tag so circa, also an einem normalen Tag, wenn ich jetzt keine Story mache oder sonst irgendeinen Scheiß mache, dann krieg ich so 100 Nachrichten. Ey, ich lasse davon ja 99 weg. Also das ist jetzt eine, die rauskam.
Ach, das war der eine, den du spannend fandest.
Ja, wo ich mir dachte, was ist das für eine awkward Frage, dass jemand mich fragt, wie du riechst. Das ist irgendwie so.
Ja, ich weiß auch nicht. Strange persons da draußen. Ich muss aber noch einen finalen, für mich relativ überraschenden Feedback der Shazabi Ultras zurückgeben. Und zwar hat sich ein Sandro gemeldet, weil ich habe ja letzte Woche über meine Liptower-Abhängigkeit gesprochen. Also der beste, leckerste Frischkäsequark der Welt. Und mein Unverständnis, dass die deutsche Frischkäseindustrie da überhaupt gar nicht drauf reagiert. Und jetzt habe ich einen Skandal im Grunde hier durch Sandro, den ich aufdecken möchte mit Sandros Infos. Und zwar hat er mir gesagt, dass in der Pfalz Weinlokale und auch bei Weinfesten, da steht Liptower auf dem Tisch. Das heißt, das ist theoretisch eine pfälzische Tradition. Jetzt kann ich noch viel weniger verstehen, warum diese ganzen Frischkäsehersteller auf der Suche nach neuen Trendy, ich ist ja schön Milka und irgendwie auf Frischkäse, aber what the fuck, ich will Liptauer. Wie oft, sorry, aber wow. Es ist wirklich
personal,
einfach,
kann
es ist
Käse
so lecker.
Sein.
Ja, also bei Essen hört einfach bei mir der Spaß. Ich kann über alles lachen, aber bei Essen ist es einfach nicht lustig. So, und ich will endlich Liptauer in den verdammten Regalen sehen. Gebt euch mal Mühe. So.
Okay. Gibt es noch irgendwelche Käsetrauma, die wir aufarbeiten, oder können wir anfangen mit dem eigentlichen Podcast über Käse?
Vielleicht sollten wir echt einen Food-Podcast machen.
Ja, würde ich mal gerne. Oder
du bist
können wir
ja
nicht
auch
eine
Rap-
ja und Food-Folge machen? Also so fände ich gar
wir
nicht so.
Wir können
schlecht.
Eine Rap- und Food-Folge machen. Gibt es tatsächlich, no joke, gibt es dann so 2000 Hip-Hop-Namen. Es gibt, glaube ich, Wu-Tang auf mit Kochen,
hey, lass
so
uns das
Crossover.
So machen, weil man kann dann auch über Beef reden, man kann auch über Käse reden.
Ja, kann man wirklich. Ich meine, Käse ist Cheddar, das ist der Code für Geld.
Ja.
Und Jonesman hat ja, glaube ich, sein Mixtape. Ich komme jetzt nicht auf den Titel, aber ihr da draußen habt es jetzt sofort, ich weiß es, ihr wisst es sofort, es geht um Käse und das heißt Kohle. Also ja,
falls euch jetzt Food. Noch weitere Food-Referenzen anfallen, dann geht doch in die YouTube-Kommentare und kommentiert da, ob wir eine Food-Folge machen sollen. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr vielleicht noch für Kategorien gern bei Rap und Food haben wollt. Kochende Rapper, rappende Köche, wir nehmen alles mit.
Wenn wir schon bei Essen sind, dann können wir auch über Vor Blockhaus reden.
Oh Gott, du bist so schlecht.
Der war kacke, ne? Ich habe hab einen geilen
Scheiße.
Übergang gesucht. Ja. Also es geht um vier Blockhäuser, oh Gott, und die so Darsteller schlecht. Aus dieser Serie. Da ist nämlich etwas sehr Ungewöhnliches passiert, wo ich einfach gerne mal mit dir darüber sprechen wollte. Nämlich ein Darsteller aus der Serie Vor Blocks. Mhm. Hat Probleme bekommen aufgrund der Handlungen seiner Rolle. Also da gibt es zum Beispiel Georges Kukas. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er spielt einen Yassir. Und das ist die Person, die jetzt in der dritten Staffel Latif Hamadi umbringt. Also die Figur, die Massiv spielt. Mhm. Und der hat zum Beispiel zahlreiche Hassmails bekommen, ist Telefonterror ausgesetzt gewesen und so weiter und so fort. Und in der Staffel 2, da gibt es einen Darsteller, der heißt Ludwig T. Und der spielt einen Nico. Und dieser Nico möchte eigentlich den Clanchef der Hamadis erschießen, streift den aber nur. Mhm. Und die Kugel trifft aber die Ehefrau von diesem Hamadi-Clanchef und die stirbt daran. Mhm. Und der hat dann danach auch, ist sozusagen therapiert worden, erstmal so verbal, online-mäßig. Und es gibt das Gerücht, dass er auch körperlich inzwischen durchaus eine Benachteiligung, ich formuliere das extra vorsichtig, einer körperlichen Benachteiligung ausgesetzt war.
Das hat mich total daran erinnert, dass ich habe mal Kida Ramadan getroffen und der hat mir erzählt, dass die Leute zu ihm kamen und also die Kids so auf der Straße und gefragt haben, ob sie bei ihm anfangen können, ob sie für ihn ticken und arbeiten können. Und er meinte nur so, ich bin Schauspieler, wieso, was, what? Und sie meinte so, ja, aber wegen Vorblocks. Und dann hat letzte Woche, habe ich den Podcast von Klaas Häufer Umlauf gehört, der jetzt draußen ist. In diesem Podcast erzählt Klaas, dass er im Alltag irgendwie durch Neukölln gefahren ist und telefoniert hat im Auto und plötzlich so nach rechts geguckt hat. Und dann war Massiv neben ihm in einem Auto oder Vaisel, ich weiß gar nicht, wer von beiden, ich glaube Massiv war es.
Hat er gesagt, was für ein Auto?
Ich glaube ein CLS.
Okay.
CLA.
Ich jetzt sag gleich warum.
Okay, ja. Also auf jeden Fall war der neben ihm und hat ihn so gegrüßt und hat ihm so zugewinkt. Und Klaas hat in der Zeit anscheinend auch, wo das passiert ist, Vor Blocks gesehen und war halt total, also hat gedacht, dass ihm eben Latif aus der Serie gewunken hat und war so voll drin in dieser und hat so zwei Sekunden gebraucht, bis er halt so geschaltet hat und gemerkt hat, okay, das ist jetzt der Schauspieler, der eben bei Vor Blocks mitspielt und ich fahre gerade nicht durch die Filmkulisse, sondern ich fahre durch Berlin-Neukölln, was halt erstmal Berlin-Neukölln ist. Und das fand ich total interessant, weil ich dachte am Anfang, als Kida Ramadan mir das erzählt hat, dachte ich so, ja, okay, das sind halt junge Kids, die das noch nicht so auseinanderhalten können und die bei einer Serie, die ja natürlich untypisch für Deutschland ist und das so Straße so in Anführungszeichen realistisch abgebildet wird, kann ja sein, dass man das da vielleicht noch ein bisschen verwechselt. Aber dass es einem Klaas auch passiert, zeigt ja, dass das jetzt nichts damit zu tun hat, dass manche Menschen nicht wissen, was Schauspiel und was echt ist, sondern was. Das ist jetzt die Frage. Ist die Serie so realistisch, dass man sie mit der Wirklichkeit verwechselt? Oder ist es einfach nur dieses Setting an sich, dass es halt so um Straße geht und man das noch nicht so kennt und deswegen denkt, okay, da sind Rapper drin, die auch im echten Leben Rapper sind und Leute, die auch im echten Leben irgendwie komische Sachen gemacht haben. Und deswegen verwechselt man das.
Also ich finde das auf jeden Fall extrem crazy, weil das ja bedeutet, dass es sehr viele Menschen da draußen gibt, die davon ausgehen, dass alles, was im Fernsehen läuft, eine Dokumentation ist. Und selbst eine Dokumentation ist schon bedingt real, weil selbst für Dokumentationen schreibt man Drehbücher, man konstruiert eine Dramaturgie und so etwas, damit es nicht langweilig wird, damit man also am Ball bleibt. Und eine riesige Menge von Menschen arbeitet ja an so etwas wie Serien und Dokumentarfilmen und so. Und theoretisch müssen diese Leute ja denken, dass das nichts anderes ist als ein einzelner Mensch, der mit einer Kamera draußen rumläuft und immer draufhält. Und diese, also das finde ich so crazy, dass es für diese Menschen eine solche Welt gibt, dass ich wirklich perplex bin.
Ja, aber also, ja. Das verstehe ich ja bei den Menschen, aber bei einem Klaas, der ja eindeutig weiß, wie Film- und Fernsehbranche funktioniert, ja, ist es dann ja nochmal eine andere
Kiste. Sehr strange, vielleicht war es auch einfach nur, also keine Ahnung, ich glaube eigentlich nicht, dass er das für den Gag erzählt hat, sondern das wird schon stimmen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das mit so ein Grund, warum, also ich bemerke das ja schon lange, dass wenn ich im Kino sitze oder so, dass ich auf jeden Fall Dinge anders aufnehme und wahrnehme als jetzt zum Beispiel die Leute im Kino um mich herum. Ich lache an Stellen, wo keiner lacht und werde komisch angeguckt. Ich, naja.
Das ja. Kann ich mir so gut vorstellen, Falk.
Am besten ist, wenn ich in Filmen sitze, wo es eigentlich gar nichts zu lachen gibt, oh Gott, und ich da Gott. Sitze und lache, weil in meinem Kopf auf der dritten Metaebene irgendwas lustig ist und diese Leute denken, ey, das ist ein ernsthafter Film und so, versau mir den Film nicht. Also das passiert schon und ja, und ich merke ja auch, dass wenn Leute voll in so einem Filmwerk drin sind und so ergriffen sind und also da diese Ebene erreiche ich recht selten, dass ich also so voll da drin versunken bin in dieser Welt, sondern ich habe eigentlich immer diese, wenn ich eine Gewaltszene zum Beispiel sehe, dann weiß ich immer, okay, das ist jetzt gestellt und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist das auch ein Schutzmechanismus von mir, dass ich mir das immer bewusst mache, dass das nicht echt ist, aber die Alternative finde ich noch schlimmer. Also ich finde es noch schlimmer, zu Tom Cruise zu gehen und wirklich zu denken, dass der jetzt Top-Agent vom MI, was weiß ich, wie das da hieß.
Gut, wobei, aber ich denke mir schon, also wenn ich mir jetzt überlege, das ist keine Ahnung, das ist eine Serie, die sich sehr lange, Suits zum Beispiel, habe ich sehr, sehr lange gesehen, sehr viele Staffeln und es ist halt so dieses spezielle New York, Manhattan, Downtown, diese ganze Szenerie, wenn ich jetzt da wäre an diesem Ort und mir würde irgendwie der Harvey Specter-Schauspieler da in einem Anzug über den Weg laufen, dann würde ich vielleicht auch 2 Sekunden brauchen, sicherlich jetzt keine Stunden, um das zu verarbeiten, aber so ein paar Augenblicke, so wie das Klaas auch hatte, dass man so denkt, ja stimmt, das ist jetzt nicht der Film, aber wenn jemand so genau in der Szene genau das macht, was er sonst auch macht und ich glaube, wenn du durch Berlin-Neukölln fährst, gerade die Serie guckst und dann hast du Vaisel oder Massiv oder so im Auto neben dir, der dir so zuzwinkert, dann glaube ich, ist das schon so was, wo ich mir auch kurz denken würde, so scheiße, was habe ich jetzt falsch gemacht? Bin ich auf der Abschlussliste der Hamadis drauf oder so? Also ich kann das schon verstehen und ich finde schon auch, also Massiv hat es ja auch in einem Interview gesagt, dass dass einfach in dieser ganzen Rap-Karriere, die er bis jetzt hatte, wurde er nie so erkannt und nie so angesprochen, wie seit er bei 4 Blocks mitmacht. Und man muss ja schon sagen, das ist eine Serie, die durch komplett Deutschland ging, die, finde ich, auch in Neukölln gezeigt hat, wie man Neukölln kennt. Also viele Berliner, die so in Neukölln leben, so ich habe da ja früher auch gelebt und die haben mir auch gesagt, so ey, ich schau das und ich finde das nice, dass endlich mal so unser Stadtteil so repräsentiert wird. Und das, glaube ich, ist schon Ich kann den Gedanken schon verstehen, wie das passieren kann. Ich finde es trotzdem, also wenn dann Kids kommen und sagen, ich will einen Job bei dir haben, jeder Ramadan, dann ist es natürlich schon mal so eine andere, ja, Qualität einfach.
Mir fallen dazu noch zwei Sachen ein, nämlich Nummer eins, ich glaube, dass ein Phänomen, das dafür mitverantwortlich sein könnte, dass das immer mehr verschwimmt, sind diese Scripted Reality, nennt man das. Mhm. Das sind diese Sendungen, die im Nachmittags-TV seit gefühlt 15 Jahren laufen, um auch mal einen Hip-Hop-Bezug zu bringen. Ich bin ziemlich sicher, dass der Rapper The Germ aus Frankfurt in einer Mitten im Leben-Folge mal dabei war. Ich will es aber auch nicht final behaupten. Ich habe nämlich die Folge, ich habe sie gesucht, ich habe sie leider nicht wiedergefunden. Aber mal davon ab, also diese, das ist ja auch diese ganzen ja, irgendwelche Justiz, Detektiv-Scheiße, das ist ja alles Bullshit. Ich glaube aber, dass echt Leute denken, das ist eine Doku und nicht alles, oder auch hier Berlin Tag und Nacht und oh Gott, Leute, das ist nicht echt. Und dass man das manchen sagen muss, das finde ich, also wie gesagt, ich finde es super strange. Zweite Sache, das sagt ja doch noch was aus, auch über die Möglichkeit, wie Rap aufgefasst wird. Das heißt, das Image, das von Rappern transportiert wird, das würde mir, also bei Jugendlichen offensichtlich kann das auch verfangen. Die Frage ist, ob das bei Klaas verfängt. Der wäre jetzt mein Richtwert, ob das bei Rappern genauso ist. Die Antwort ist wahrscheinlich ja.
Naja, gut, ich meine.
Dass der auch denkt, dass der Rapper so ist wie das, was er sagt.
Ja, aber das Problem ist ja auch, dass das bei Rappern, also so diese Storytelling-Ebene, die in Drehbüchern ist von Serien und die auch in Alben von Rappern ist, wo ja wirklich verifiziert 2019, 2020 Rapper einfach sagen, okay, das ist nicht alles so, wie ich das rappe oder ich habe das genau so erlebt. Diese Ebene verschwimmt ja noch viel mehr als jetzt bei so einem akademischen Schauspieler, der am Schauspielhaus gelernt hat und sich krass abgrenzt. Und natürlich würde man bei dem jetzt, wenn der einen Vergewaltiger spielt, nicht sagen, ja, aber stehst du auch irgendwie sonst irgendwie auf Vergewaltigung im wahren Leben? Weil der sich ganz klar von seiner Rolle abgrenzt. Wenn aber ein Massiv oder ein Vaisel die ganze Zeit harte Texte haben, oder ich meine, Massiv und Vaisel sind jetzt ein gutes Beispiel dafür, weil die ja auch wirklich Rapper sind und auch in diesem Gangster-Rap drin sind, dann finde ich, ist es nochmal eine andere Story und dann kann man auch nicht zu einem Klaas sagen, sorry, dein Bild von Rappern ist anscheinend, dass alle Rapper kriminell sind. Nein, aber diese Rapper propagieren die ganze Zeit, dass sie kriminell sind.
Naja, ich glaube, dass tatsächlich da auch Vorurteile getriggert werden. Und damit wiederum wird auch sowohl von Rapper-Seite als auch von Rezipienten-Seite immer wieder hin und her gespielt. Also ein komplexes und schwieriges Thema, über das wir sicherlich später im Podcast auch nochmal reden werden.
Wenn wir die letzten Folgen immer so bei Jahresrückblicken waren, dann fand ich es ganz interessant, ähnlich wie hiphop.de, die diese Woche auch einen Artikel dazu rausgebracht haben, wie denn ein Vorausblick, sagt man das so?
Ein Vorausblick, wir nennen das jetzt so.
Wie heißt das denn? Vorblick?
Ja, eine Vorschau oder.
Vorschau, genau.
Ich glaube, Vorausblick ist einfach, ich finde das auch gut.
Ja, wir nennen das jetzt einfach Vorausblick, so. Genau.
Ja.
Aussehen könnte für 2020, also welche Alben könnten dieses Jahr prägend sein und welche Alben werden vielleicht Ende des Jahres dann besprochen und man sagt, okay, das war ein Album, das irgendwie das Jahr rap-technisch geprägt hat. Das ist natürlich jetzt sehr spekulativ, weil diese Alben tatsächlich noch nicht draußen sind, aber ich fand die Liste, die hiphop.de aufgestellt hat, ganz interessant dazu. Ich würde jetzt gerne mit dir über Alben sprechen, also ich persönlich glaube, das sind nicht die 20, die jetzt hiphop.de vorgeschlagen hat, aber da sind auf jeden Fall auch welche darunter, die für mich persönlich ganz interessant sind, wo ich drauf warte oder schon länger gewartet habe und wo ich mich immer gefragt habe, wieso kommt da nichts? Und das erste Album, über das man auf jeden Fall in diesem Moment sprechen muss, ist Haftbefehl. Warum kommt denn schon wieder kein Album im Winter?
Also, was glaubst du denn, warum kein Album im Winter kommt, weil Zähnebleachen lange dauert?
Ja, also wir haben es hier im Podcast auch schon besprochen. Man dachte, glaube ich, also mir ging es so, dass ich auch dachte, dass es irgendwie im Winter kommt, dieses Album. Vor allem, weil Haftbefehl gefühlt seit Januar 2018 von dem Album des Jahres redet und immer wieder so ein bisschen was zeigt. Ich finde dieses Album, also ich bin jetzt schon sehr gespannt, weil wir haben hier über dieses Snippet gesprochen, das er mal so im Auto angespielt hat. Ich glaube, es waren zwei Tracks, die er so kurz angespielt hat und man hat aber ihn auch schon drauf rappen hören. Und anders als bei SSIO, wo ich dachte, das ist so ein bisschen, das war damals cool, heute finde ich die Inhalte tatsächlich ein bisschen schwieriger, geht es mir bei Haftbefehl so, dass ich das gehört habe und dachte, boah, krass, habe ich seine Musik, seinen Rap vermisst. Vielleicht auch, weil der für mich nochmal so einen einzigartigeren Touch hat und man einfach, wenn man Haftbefehl nicht hört, hört man nicht in anderen Rappern Haftbefehl, sondern man hört ihn einfach nicht. Und dass da jetzt was kommt und es soll ja anscheinend bald kommen, das, glaube ich, wird ein Album sein, wo man halt sagen kann, diese Feuerprobe von wegen, was macht man, wenn man mit Russisch Roulette und Co. Alben rausgebracht hat, die ja outstanding sind, über die man heute noch spricht, wie groß ist da der Druck, was zu finden, was irgendwie gut anschließen kann künstlerisch. Ich prophezeie diesem Album, dass es das kann, von dem, was ich bis jetzt gehört habe, auch wenn es nur eine Mutmaßung ist. Ich freue mich sehr drauf. Geht's dir bei Haftbefehl so, dass du, also fieberst du darauf hin oder ist das eher was, was so passiert bei dir?
Nein, du weißt ja, ich fiebere eigentlich so gut wie nie, sondern ein weiterer Punkt, der mit dem Alter kommt, Geduld, Entspannung. Ich freue mich, wenn es kommt und wenn nicht, dann gibt es ja tausende andere Alben, die ich mir reinpfeifen kann.
Siehst du aber die Fallhöhe, also diese Gefahr, die Haftbefehl natürlich hat mit dieser Hürde, dass alle gesagt haben, okay, Russisch Roulette, einfach krankes Album, was kommt da jetzt?
Das letzte, was ja kam, ist ja Unzensiert. Mhm. Das ist jetzt 5 Jahre her und ich will mal so sagen, Haftbefehl lässt uns doch auch nicht zum ersten Mal warten. Ich weiß nicht, warum so viele so überrascht sind oder warum man da auch irgendwie so unruhig wird, weil ich meine, so hat das mit der Beziehung zwischen uns und Haftbefehl doch auch angefangen. Das heißt, Aslak Stereotyp ist auf jeden Fall viel, viel zu spät gekommen. Sein Debütalbum. Das war in einer Zeit, das war 2010, wo er schon einen Mörder-Hype hatte, zusammen auch mit Nate 57 und beide haben sich sau viel Zeit gelassen, bis da was gekommen ist. Und als dann angekündigt wurde, okay, jetzt kommt Aslak Stereotyp, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, eine der wenigen Sachen, an die ich mich sehr gut erinnern kann, ist, dass halt ganz viele gesagt haben, boah, der Hype ist vorbei, der hat seine Karriere verschlafen, das wird nie wieder funktionieren und bla bla. Und dann ist das Album halt gekommen und ich meine, der Rest ist History, wir reden heute noch über ihn. Und das bringt mich so zu dem Punkt zu sagen, ja okay, ich bin ganz entspannt, ich kann das abwarten. Entweder ist das Ding geil oder halt nicht oder mittelmäßig. Und ja, danach wird sich dann der Stand, also du wirst ja immer nur so bewertet wie das letzte Release, was du gemacht hast, also das aktuelle. Ja. Und ich glaube, das kann sein, dass für Haftbefehl, für sich selber, also dass er sich vielleicht selbst unter Druck setzt, weil dieses Album ist für mich das Album, wo er versuchen muss, den Schritt hinzukriegen aus dem klassischen Sound, aus dem er kommt, hin zu dem,
ja.
Inzwischen ist es ja eigentlich gar nicht mehr so modern, der Sound, aber eben in diese Trap-Welt hinein, weil das sind auf jeden Fall zwei völlig unterschiedliche Ästhetiken und ich habe gerade in den letzten Monaten extrem festgestellt, dass für viele Leute, die ganz normal einfach Trap hören, die sich auch gar nicht groß darüber Gedanken machen oder so, sondern die einfach nur Fan von Trap-Beats sind, dass die mit diesen Boom-Bap-artigen Sachen, auf denen Haftbefehl ja unterwegs war hauptsächlich, dass sie damit nicht so viel anfangen können und dass sie das komisch finden, dass die Ästhetik ihnen einfach nicht zusagt. Und diesen Schritt, wir haben ja Conan der Barbar gehört, hast du gerade gesagt, das ist ja ein Trap-Song zum Beispiel. Und mir ist selbst an mir aufgefallen, ich habe das gehört und habe so gedacht, okay, cool, ist Haftbefehl, aber ist anders, als ich das bisher kannte. Und er muss halt diesen Schritt so hinkriegen, dass er die Alten mitnimmt, aber die Neuen auch am Start sind. Weil deswegen ist dieses Album für mich ein Schlüsselalbum für ihn. Und eventuell geht ihm das genauso. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, er macht einfach, was er cool findet und fertig. Weil dann wird's gut. Und er zerdenkt und zerredet es nicht wie ich gerade hier. Dann wird's vielleicht gut.
Ein zweiter Künstler, wo ich ganz gespannt drauf schaue, einfach weil die Entwicklung jetzt die letzten Jahre total interessant war, ist Crow, der ja mit Rayop so sein erstes, das ist sein Debütalbum, wo diese ganzen poppigen Sachen von Crow eben drauf sind, die so Teenie-Musik waren oder ziemlich viele Teenies angesprochen haben, hin zu True, das letzte Album, das war ja auch das letzte Album, das noch über Chimperator kam. Jetzt hat er ja sein eigenes Label. Hinzu, was ist jetzt das dritte Album? Wie hört sich das an? Das letzte war ja sehr experimentell und eigentlich so kritikmäßig eine Überraschung. Viele Leute haben das gerade in der Szene total gefeiert. Es wurde auch als ein sehr experimentelles Album für Crow wahrgenommen. Kam ja aber noch über Chimperator. Und mir ist gestern irgendwie so ein bisschen gekommen, als ich, was habe ich gehört? Ach so, Crow und Jamule. Und dachte mir so, das ist jetzt wieder so ein poppigerer Track, wo Crow auch viel mehr wieder sich vom Soundbild und so wie er rappt und was er rappt, wieder hin zu seinem ersten Album entwickelt. Ich habe mich gefragt, ob vielleicht ist es ja oft so, dass man, wenn man den Labelweg eines Künstlers sich ansieht und sieht, okay, da war anscheinend noch ein letztes Album, das man über ein anderes Label rausbringen musste, bevor man sein eigenes Label gegründet hat. Vielleicht hat er diesen experimentellen Schritt auch gewagt, weil er halt wusste, okay, das ist die letzte Chimperator-Versprechung, da kann er jetzt noch so raushauen, wie er will, weil das ist ein vertragliches Album. Wie hört sich das jetzt an, wenn Crow jetzt weiß, okay, er wird deutlich mehr wahrscheinlich jetzt mit dem Album verdienen? Weil das nicht mehr in andere Taschen geht, sondern in sein eigenes Label geht. Wie hört sich das an? Macht er eine sichere Popkiste draus, die im Radio läuft? Wird es wieder was ganz anderes? Also ich finde, bei Crow kann man immer echt überrascht sein, weil wenn man so anhört, in welchen Dunstkreisen der sich bewegt, auch die letzten Jahre und auch in der Phase, in der man weniger von ihm gehört hat, dann ist es irgendwie so, dass, also hiphop.de hat geschrieben, dass es sein kann, dass es hier nicht nur um die deutsche Chartspitze geht, sondern vielleicht irgendwie nach den Sternen gegriffen wird oder was Größeres da noch erwartet werden kann. Es ist auf jeden Warum? Fall eine Überraschung wert, weil er zuletzt ja diese ganze Producer-Sache mit Jimmy Duval connected ist und dann auch diese Zusammenarbeit mit, wie spricht man ihn aus, XXXTentacion. Look at me. Also diese Sachen, vielleicht ist es irgendwie internationaler größer. Ich sehe ihn die ganze Zeit nur der Crow hat ja so ein geisteskrankes Haus in Bali, wo irgendwie auch schon amerikanischer Rapper war und so. Also so Sachen, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist es jetzt, vielleicht hören wir Crow auf Englisch und es geht hier nicht mehr um Deutschrap, sondern es wird größer. Was denkst du?
Nein. Also deshalb nein, weil man das schon probiert hat. Man hat ja versucht, das so Tokyo Hotel mäßig auf Weltstardom hochzuziehen. Es gibt englischsprachige Tracks von Crow vom ersten Album.
Ja, aber nee, es wurde versucht, Easy auf Englisch zu machen und so. Das ist was anderes, als wenn er sagt, okay, er startet von Null und macht ein neues Projekt in Englisch.
Ich will nur sagen, es hat nicht funktioniert. Der kann das ja jetzt gerne machen. Also du kannst ihm das gerne vorschlagen. Und man würde aber eben bei Null starten.
Ja.
Das ist halt das Problem. Also entweder hast du einen Überraschungshit wie Easy und es funktioniert dann, oder du hast halt eine lange Aufbauzeit. Also nimm mal zum Beispiel A zum J und Crow. Crow ist der explodiert ist und das war einfach von Tag 1 an hat es funktioniert. Und A zum J ist derjenige, die sind parallel sozusagen gestartet, der sich das alles Stück für Stück über Jahre, Jahre aufbauen musste. Das ist sozusagen harte Arbeit. Ohne damit sagen zu wollen, dass Crow jetzt keine harte Arbeit gehabt hätte. Mhm. Ich will nur sagen, dass die Grundvoraussetzungen einfach total unterschiedlich dann waren, was den Hype betraf. Und wenn ich das jetzt auf international beziehe, dann kann der ja jetzt englische Tracks machen. Und entweder hat er dann Glück oder es ist harte Arbeit. Und ich glaube nicht, dass er mit englischen Songs kommt, sondern entweder wird er das Progressive weiterführen, was ich am realistischsten halte, weil Crow ist schon sehr lustorientiert. Ich kann mir vorstellen, dass er da immer noch Bock drauf hat und auf Mucke machen einfach, ohne zu gucken, wen es interessiert. Und ganz ehrlich wäre er damit, glaube ich, auch am allerbesten beraten, weil ich glaube, wir haben hier im Podcast ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ein bisschen das Problem sein kann, dass seine jungen Fans von 2012, das ist halt 8 Jahre her, die sind, wenn die damals 14 waren oder 16, dann sind die jetzt 22, 24, die sind halt
woanders
im Kopf. Eventuell ist Crow für sie so eine Erinnerung an ihre Jugend, die sie gerade jetzt aber nicht so richtig interessiert.
Mhm.
Aber das Schöne an solchen Jugendphänomenen, also wenn man mal so richtig reingeknallt ist in die Kartoffeljugend, dann kriegt man irgendwann so eine zweite Hypewelle. Also das kannst du sehen an den Backstreet Boys, an Blümchen, die ja gerade krass wieder eine Karriere hat, aber alles im Grunde basiert auf der Bum-Bum-Bum-Bumerang-Blümchen aus den 90ern. Oder du kannst auch Lindenberg nehmen. Der hatte zum Beispiel Anfang der Nullerjahre, hat das irgendwie gar keinen mehr gejuckt, was er gemacht hat. Wahrscheinlich war er in den Kategorien, wie Erfolg gemessen wird, immer noch erfolgreich, aber das war nicht mehr dasselbe wie die Dinger, die er vorher, also den Erfolg, den er vorher hatte. Und dann hin zu den 10er-Jahren ist das wieder voll krass durch die Decke gegangen. Fußballstadion-Niveau, alle haben ihn geehrt, es gibt ein Musical, jetzt gibt's den Film gerade. Also Karrieren verlaufen oft in Wellen und ich glaube, dass Crow einfach in 10 Jahren eine krasse Comeback-Welle fährt. So wie Rick Astley. Ja, Sido muss ich schon sagen, bei Sido habe ich dieses Wellen, es gibt auch so Künstler.
Na schon, ein bisschen ganz ehrlich, schwierig. So Sido mit Agro und dann weg und oder ein paar Jahre weg, jetzt keine 10 Jahre, aber trotzdem ja, aber ein paar Jahre und dann zurück mit Bilder im Kopf und so, das ist schon nochmal was anderes gewesen.
Ja, aber ich würde sogar sagen, dass bei Sido das eher einfach immer mehr gewachsen ist. Da gab es vielleicht auch mal Plateauphasen, aber das ist einfach immer größer geworden. Aber ich meine, Crow ist der erste deutsche Rapper gewesen, der auf Stadionniveau unterwegs war. Und dann, ja, dann wurde es theoretisch kleiner und die anderen haben nachgezogen. Und Sido ist halt für mich eigentlich stetig aufwärts. Und Bushido ist vielleicht ein bisschen wellenartiger. Mhm.
Ja. Wenn wir es jetzt gerade schon hatten mit Crow und Jamule, das ist auch ein Album, das ist auch so mit das eins der ersten Alben, wo man schon sagen kann, okay, es hat einen Titel, es wird LSD heißen, es sollte ja eigentlich am 1. Januar kommen, wurde dann aber, am 2. Januar sollte es, glaube ich, kommen und dann wurde es am 1. Januar verschoben. Jetzt kommt es 14. Februar, Valentinstag, liebe Grüße an alle, die verliebt sind und alle, die einsam sind, können dann Jamule hören auf jeden Fall. Dieses Album, glaube ich, ist auch interessant, weil eben das, was man bis jetzt gehört hat, fand ich krass. Ich finde auch diese ganze Producer-Sache mit Mixo und McCloud, es ist alles krass. Und als ich damals gehört habe, also der ist ja jetzt bei Life is Pain, dem Label von PA Sports. Und damals wurde ja so dieser Vorschuss, also PA hat ja gesagt, dass er irgendwie einen 7-stelligen Betrag von Universal bekommen hat und dass er relativ viel an Jamule abgegeben hat, beziehungsweise relativ viel dafür, dass Jamule zu diesem Zeitpunkt noch keinen Track rausgehauen hat, hat er, und das Rap hat Jamule dann selbst aufgelöst, indem er eben auf einem Track gerappt hat, so von wegen 150k sind nix, also er hat anscheinend 150.000 bekommen als Vorschuss, was schon viel ist dafür, dass er halt kein Standing hatte, sondern einfach nur PA hier ein bisschen in Vorleistung gegangen ist. Und ich freue mich sehr auf das Album, weil bis jetzt alles, was ich gehört habe, fand ich richtig krass. Und Jamule eigentlich auch ein Spätzünder, der jetzt eben nicht einer dieser Kinderrapper ist, die man letztes Jahr so alle weggesigned hat aus der Schule, sondern doch schon einiges erlebt. Wen es interessiert, checkt auf jeden Fall mal seinen Wikipedia-Artikel. Da hat irgendjemand fleißig eingetragen, welche Jobs er vorher hatte, unter anderem Barkeeper und I don't know. Aber ich finde es immer krass, sowas zu sehen, dass so jemand in einer Zeit, in der eigentlich alle vernetzt sind und in der du schon mit 14 gefühlt auf dem Instagram-Profil sehen kannst, ob jemand rappen kann oder nicht, dass der so aus dem Hut gezaubert wird und dann so einen Blitzstart hinlegt, finde ich, kann man sehr gespannt sein, was auf diesem Album gehen wird. 14.02. kommt es.
Also ich fand auch tatsächlich extrem viele Tracks von ihm aus den letzten Monaten stark. Habe ich auch in meiner Radiosendung gespielt deswegen. Was das Album betrifft, muss ich sagen, meine Erwartungen, ich habe ja immer keine so. Ich will einfach nur, dass sie das Geilste der Welt machen. Also eigentlich das, was alle wollen. Ich glaube, wenn er einfach nur das weitermacht, was er bisher gemacht hat, dann ist das ein Album, was ich feiere. Und für mich hat er dann nichts falsch gemacht.
Wer, glaube ich, hier in die Liste eigentlich gar nicht reingehört, aber wo man trotzdem drüber sprechen muss, weil es de facto noch kein Album gab, ist KK, die ja mit Donna nur eine EP rausgebracht hat. Die wird wahrscheinlich, kann man so vermuten, 2020 ihr erstes Album rausbringen. Und das finde ich ist schon krass, wenn man sich überlegt, gerade so letztes Jahr, Trettmann-Feature, Kummer-Feature, die ganzen Tracks, die wir hier auch alle im Podcast besprochen haben. Ich glaube nicht, dass es so ein Shirin David Juju Nura Status einnehmen wird. Ich glaube, dafür ist sie zu sehr Kritik- und Kritikerliebling und zu sehr auch verkopft, was Rap angeht. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Album wird, wo wir hier viel drüber sprechen werden und wo in der Szene krass viel Respekt kriegen wird, weil sie einfach talentiert ist. Jetzt gerade auch diese Puls-Musik-Sache gesehen, die ich ja auch hier schon als Internet-Schmankerl hatte, wo man sie singen hört, wo sie einen London Grammar oder was? London Grammar? Auf jeden Fall ein Song covert und man merkt, okay, die kann einfach richtig krass singen. Ich meine, sie hat es ja auch studiert, aber trotzdem, ich glaube, das könnte musikalisch ein absolutes, ja, Feuerwerk werden. Hast du da schon mehr gehört? Gibt's schon irgendwie, munkelt man schon Releases oder sonst irgendwas? Hast du irgendwelche Falk Schacht Top-Infos dazu?
Nee. Schade. Habe keine Quellen in ihrem österreichischen Umfeld. Also habe ich wahrscheinlich schon, aber ich habe sie noch nicht angepiekst und werde ich auch nicht, weil auch hier ist es so wie bei Jamule. Sie soll einfach das machen, was sie macht. Ich hoffe, sie zerdenkt es nicht und ich hoffe, sie ist auch nicht zu anbiedernd. Das kann durchaus schon mal passieren, wenn man einen Major-Deal hat und wenn man junger Künstler ist, der zum ersten Mal einen Deal hat, dann kann das schon passieren, dass die Plattenfirma Einfluss, dass der zu stark ist, der Künstler nicht zu selbstbewusst, das abzuwehren und so. Da gibt es genügend Geschichten, gerade auch im Deutschrap. Und ich hoffe, dass sie einfach das macht, worauf sie Bock hat. Das sollte eigentlich jeder Künstler immer machen. Und dann kann das eigentlich nur ein gutes Album werden.
Die haben ja jetzt einen Major-Deal abgeschlossen und zwar mit der Sony. Da, denke ich, kann man sehr gespannt sein. Das letzte Release war ja U-Boot. Das kam im April 2019. Also Zeit wäre es mal wieder. Ich bin gespannt, weil die ja trotzdem einen sehr, sehr eigenen Sound haben. Und gerade für junge Künstler, wie sieht es aus, wenn man den weitertreibt? Erfinden sie sich jetzt schon neu? Wird es einfach nur eine logische Weiterfortsetzung von dem, was sie bis jetzt gemacht haben? Also ich glaube, da kann man wirklich, also mich persönlich ist das, glaube ich, so ein bisschen mein Favorit, weil ich das letzte Album einfach so outstanding, einzigartig gut fand und auch bis heute höre, dass ich mich freue, was da kommt.
Also ich gehe davon aus, dass sie das Image und die Idee erstmal weitertreiben, die sie bisher vorangetrieben haben, aus dem einfachen Grunde, weil ich glaube, dass der Mainstream, also was heißt glaube, ich weiß, der Mainstream hat das ja noch gar nicht mitgekriegt. Für viele ist das noch völlig brand new und deswegen müssen sie eigentlich das Rad nicht neu erfinden, weil der Style hat sie ja bis hierher gebracht und jetzt da zu sitzen und also wenn sie da sitzen und sagen, wir müssen jetzt alles neu machen, glaube ich, ist eher schwierig. Mhm. Ich würde es jetzt also erstmal in dem Style belassen, gucken, wie es funktioniert und dann kann man sich überlegen, was neu zu machen. Ja, bin gespannt, was da geht. Wir haben jetzt sehr viel über Alben gesprochen, die ja 2020 entweder schon angekündigt sind oder die vielleicht wahrscheinlich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit erscheinen werden oder könnten. Es gibt aber natürlich auch Alben, über die man sprechen könnte, so wie Fantasy Football League. Da spielt man irgendwie mit Fantasiemannschaften.
Wow.
Es gibt Menschen, die das spielen. Ja, okay. Ich will das auch gar nicht dissen. Ich würde es nicht machen, aber hey, be free und be yourself, also be happy. Und wir spielen jetzt hier mal Fantasy-Hip-Hop-Alben erfinden. Wir sind da auch nicht die Erfinder, sondern wir reden nur über die Idee. Ich weiß gar nicht, wer es erfunden hat. Bei dieser Antwort zu sagen, Flair hat es erfunden, wäre erstmalig halbrichtig. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Also es geht um Folgendes. Bruce hat zum Ende des Jahres Interviews geführt mit Manuelsen und mit Flair. Und da waren dann auch so Publikumsfragen drunter. Und da kam dann die Frage auf, ob Manuelsen sich zum Beispiel vorstellen könnte, mit Flair ein Collabo-Album zu machen. Daraus entspann sich dann die Idee, ja, man könnte ja sowas machen wie CCN Unendlich. Und warum die das denn nicht machen oder wie sie es finden. Und dazu muss man halt wissen, dass es natürlich große Konflikte früher gab zwischen Manuelsen und Flair. Da sind teilweise auch rassistische Äußerungen gefallen. Die hat man dann wieder zurückgezogen. Also es wurde hin und her gestichelt. Inzwischen sind die beiden aber insoweit, also so wirkt es von außen, friedlich miteinander, dass es kein Problem mehr ist. Nichtsdestotrotz hat Manuelsen, also ich fand das ganz faszinierend, er hat da wirklich nachdenklich gesessen und hat, ja, man hat zugeguckt, wie dieser Kopf arbeitet. Das war wirklich ganz faszinierend. Und dann hat er halt gesagt, ja, wenn wir uns nicht im Studio töten würden, Also weil er glaubt halt, spätestens nach dem Tag würden die sich gegenseitig die Fresse einschlagen. Was ich aber am Ende gar nicht glaube. Ich glaube, dass das so ähnlich ist wie bei Flair und Farid, die, ich glaube, dass ein großer Teil des Konfliktes daraus besteht, dass man sich eigentlich recht ähnlich ist und dementsprechend aus diesem Alpha-Modus heraus so dieses, das ist mein Platz, auf dem du da stehst und ja, irgendwann, glaube ich, begreift man, dass man sagen kann, ey, ist okay, so, wir sind auf Augenhöhe, fertig. Ja, du, deswegen verstehen wir uns eigentlich fantastisch, indem wir uns nicht verstanden haben vorher. Also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So, dann ist Flair auch dazu gefragt worden, der hat dann erstmal über etwas im Zusammenhang mit CCN 4 gesagt und wie Bushido CCN im Grunde ja zerstört, kann man sagen. Und hat sich dann aber nicht so richtig geäußert. Ich habe auch nicht so eine ganz richtige Äußerung dazu gefunden. Vielleicht hat er sie auch abgelassen und ich habe schlecht recherchiert. Aber Fakt ist halt, dass jetzt sozusagen die Idee schon mal im Raum steht. Und da würde ich jetzt gerne mal dich fragen, als riesiger Flair-Fan, wie würdest du dir ein Album vorstellen? Was für Gefühle bekommst du, wenn du darüber nachdenkst? Hit me.
Also, ich glaube, das wäre mit Abstand das Schönste, was mir passieren könnte, was meine Flair-Fanliebe betrifft, weil ich weiß, dass die beiden zusammen, also es würde auf jeden Fall alles erfüllen, was Bushido bei seinem CCN4 verkackt hat. Ich glaube, es würde wirklich Beleidigungen geben, feinstens. Und ich glaube auch nicht, dass es so ein Kollege und Farid Bang Beleidigung komplett out of order, völlig bescheuert und Banane wäre, sondern ich glaube, das wären einfach so richtig harte Punches, die aber natürlich gegen Bushido gerichtet sind. Es ist ja auch, würde die beiden ja auch sehr verbinden, die gemeinsame Liebe zueinander und den Hass gegenüber Bushido. Also mich würde es sehr, sehr glücklich machen. Und ich finde auch, also das, was man beim Bushido und Animus hatte, dass man sich dachte, wieso ist Animus eigentlich dabei? Das habe ich bei Flair und Manuelsen überhaupt nicht. Obwohl ich Manuelsen nicht höre, wäre es für mich da so, dass ich mir denke, okay, das ist eine Todeskombi. Die passen einfach perfekt zusammen. Wobei ich auch glaube, Stichwort Todeskombi, gerade weil die sich so ähnlich sind, ist dieser Grat zwischen, das kann ein sehr geniales Ding werden und Flair hat danach, keine Ahnung, ist auf einem Auge blind, weil Manuelsen ihm einfach mit einer Machete das Auge eingestochen hat. Das ist leider auch sehr hoch. Deswegen, ich bin hin und her gerissen. Aber ich glaube, wenn es draußen wäre und wenn ich wüsste, dass es für Flair sicher ausgehen würde, dann würde ich es auf jeden Fall todesabfeiern, dieses Album. Weiß ich jetzt schon.
Also ich glaube auch, dass diese Idee extrem fantastisch ist. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe. Was lachst du?
Ja, ich freue mich, dass du das auch extrem fantastisch findest.
Naja, fantastisch jetzt für die Jungs im Sinne von.
Ja.
Komme ich gleich noch zu. Also, ich frage mich erstmal, warum eigentlich Flair das nicht schon früher potenziell angegangen ist oder welche Vergangenheitsform wäre jetzt die richtige? Egal. Also, weil ich finde einfach, dass das theoretisch ein No-Brainer ist im Sinne, dass klar. CCN, Carlo Cooks Nutten, ist als Markenname auf, ja, so eingetragen, dass Flair nicht darauf zugreifen kann. Das stimmt schon. Aber er hätte ja parallel die ganze Zeit schon eine Art gegen CCN, wie immer man das auch genannt hätte. Hätte er machen können, hat er nicht. Ich glaube, dass gefühlt, vielleicht ist es auch, vielleicht liege ich da falsch, aber ich glaube, dass die beste Zeit dafür wäre, sogar dann jetzt das zu machen. Weil ich glaube, dass sie sich krass ergänzen. Ich glaube, dass in dem jetzigen Zeitalter auch einfach die Aufmerksamkeit dafür ja perfekt wäre, gerade jetzt auch nachdem CCN 4 nicht so gut funktioniert hat für die Leute. Und die Ergänzung liegt für mich nämlich darin, dass Manuelsen ist für mich Soul und R&B, bevor er irgendwie jetzt als Rap-Spitter von mir wahrgenommen wird, ist er einfach dieser, und Soul ist für mich wahnsinnig viel so Gefühl. Und ich würde das sogar noch so runterbrechen, dass ich sagen würde, das ist Gangster-Soul und R&B. Oh. Und das passt natürlich perfekt. Also dazu muss ich dann vielleicht noch Folgendes sagen. Wenn du, ich habe mal ein Interview gelesen mit dem Booyah Tribe. Booyah Tribe ist eine legendäre Rap-Band aus den USA und die haben immer nebenher auch Straßengeschichten machen müssen. Die waren Teil der Gang Familien und Verbindungen in Los Angeles auf der Straße halt. Und der hat gesagt, ey, echte Gangster, die auf der Straße den ganzen Tag Scheiße machen, die hören keinen Gangster-Rap. Das, weil die wollen dann Ruhe haben, die wollen entspannen. Die hören R&B, weil das die Ablenkung für sie ist. Und die möchte gern Gangster, die sich Filme schieben und die dann zu einem Schauspieler gehen und den fragen, ob sie für ihn Drogen ticken können. Mhm. Die hören Gangster-Rap, weil die den ganzen Tag ein R&B-Leben haben. Und deswegen finde ich aber, dass die sich perfekt ergänzen. Also der Soul- und R&B-Anteil von Manuelsen mit dem Gangster- und Straßenkram von Flair ist schon mal perfekt ergänzt, birgt dadurch eine wahnsinnige kommerzielle Fläche, die für mich erfolgsversprechend ist. Und es könnte sein, dass dieses Album beide auf ein Niveau katapultiert, auf dem sie vorher nicht waren. Ich bin sogar überzeugt davon. Naja, auf ein Niveau, ja, was Publikumsresonanz, was, weißt du, was Fandom bedeutet und so weiter. Ich glaube, dass das für die beiden funktionieren kann.
Okay. Ich schließe die beiden jetzt in meine Gebete ein. CCN4 muss kommen, einfach von denen. Auch einfach CCN4. Also nicht irgendwie CCN 1, sondern 4.
Ja, Manuelsen war sogar schon so weit zu überlegen, wie man das nennen könnte, ohne dass es CCN heißt. Es war irgendwas von Che und.
Oh Gott.
Keine Ahnung. Ja. Also,
okay.
Vielleicht CCCP. Ich habe da noch in meinem Schrank, habe ich glaube ich noch ein T-Shirt damit.
Okay.
Bei einigen hat es jetzt
so
geschnackelt.
Viele Möglichkeiten.
Ja. Kommen wir zu einer anderen Sache. Ich war letztes Jahr auf einem Konzert mit 12.000 anderen Leuten. Ich war in der Barclaycard Arena hier in Hamburg und da hat Samy Deluxe sein MTV Unplugged live performt. Es war wirklich irgendwie halb Rap Deutschland da, von Morlock Dilemma über Afrop zu Jan Delay, Stieber Twins, Tony L, Chef Cat, Oli Banjo, John Noone, Phantasmagoria, also ohne Ende Rapper, Performer, die auch alle auf diese Bühne gesprungen sind und performt haben. Und es war wirklich krass, Samy Deluxe vor diesen 12.000 Leuten zu sehen, die alle irgendwie die Texte mitgerappt haben. Also das war schon erhebend. Und dann am Ende des Konzertes hat er halt gesagt, so meine Freunde, ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Am heutigen Abend veröffentliche ich mein neues Album Hochkultur. Und weil ich euch so gerne habe, habe ich jedem von euch eine Schallplatte gepresst, auf der 7 Songs von diesem Album drauf sind. Und dann hat jeder, der es wollte, am Ausgang eine Schallplatte bekommen mit dem neuen Sam oder Teilen des neuen Samy Deluxe Album Hochkultur. Das erstmal vorweggenommen. Wir wollten da eigentlich auch schon letzte Woche drüber sprechen, weil wir so viele Themen haben, haben wir es jetzt eine Woche geschoben, haben sich Leute schon beschwert, wieso habt ihr nicht über das Album geredet? Das holen wir hiermit nach, wir tun das jetzt. Kannst du was damit anfangen?
Also ich fand's, ich habe es eigentlich angehört und dachte mir so, boah, ich bin richtig bereit für jeden Hate, das muss man ehrlich sagen, also never werde ich hier einen Ton gegen Samy Deluxe sagen, weil also mit meinen Jule 2020 Ohren, die bereit waren, jede Deutschrap-Konvention niederzuhaten, weil sie die alten Sachen nicht gepumpt haben, habe ich das gehört und dachte mir so, okay, der kann einfach so outstanding rappen. Das ist einfach, es hört sich immer noch so krass an und es ist überhaupt nicht mein Rap. Es ist nicht so, dass ich dieses Album, keine Ahnung, jetzt in der Daily Rap Playlist von mir aufnehmen würde, aber inhaltlich die Vergleiche, wie er rappt, über was er rappt, auch die Punches, das ist alles so auf den Punkt, dass ich ehrlich sagen muss, das ist ein richtig gutes Album geworden. Ende.
Echt?
Ja.
Ich bin gerade gar nicht sicher, wie du das meinst, weil ich ein bisschen überrascht bin, weil ja. Samy Deluxe schon wahrscheinlich mit einer der besten, also Samy Deluxe ist definitiv mit einer der besten Rapper Deutschlands aller Zeiten und ja, damit automatisch natürlich auch mit einer der besten Texter Deutschraps. Und da ich ja weiß, dass du sehr über die Texte kommst, hätte ich jetzt gedacht, dass du in Lobeshymnen ausbrichst. Er hat ja diesen Faktor auch mit drin. Sein Album heißt Hochkultur. Das ist natürlich auch eine Form von Kritik an der Art und Weise, wie man Kultur auch kategorisiert. Hochkultur ist ja die Kultur, die auch sozusagen stark geschätzt wird, die finanziell unterstützt wird und so weiter. Und die Subkultur, also die Unterkultur, das ist ja dann Rap. Mhm. Und das ist ja gleichzeitig, die Kategorisierung ist ja dann schon da. Das sind halt die, die, ja, die sind halt nicht hoch.
Ja.
Und er selber hat sich dazu geäußert und hiphop.de hat daraus dann eine Frage formuliert, nämlich sind Rapper die Schriftsteller unserer Zeit? Also mal davon abgesehen, dass wir in unserer Zeit auch Schriftsteller haben. Naja.
Ja gut, aber ja. Wir leben auch in einer Zeit, in der es mehr Schriftsteller als Buchleser gibt, deswegen ist das eine berechtigte Frage und die Schriftsteller von damals sind nicht mehr Schriftsteller heute, also die haben nicht mehr das Standing wie die Schriftsteller heute.
Nichtsdestotrotz ist er von den Fähigkeiten her und der Art und Weise, wie er schreibt und auch wie er Gesellschaft beobachtet und kommentiert, ist er für mich immer noch einer der interessantesten Rapper. Also zum Beispiel, wenn er Kapitalismuskritik übt, dann hat er das in einem Song, der nennt sich Suppengabel. Ich lese einfach nur eine Line vor und damit ist es für mich dann schon wunderbar auf den Punkt gebracht, nämlich das Leben ist eine Suppe, aber du bist eine Gabel. So, nix bleibt hängen. Und nix bleibt hängen ist ja auch, wenn du dir dann überlegst, okay, das sind so Sätze, die du eigentlich benutzt. Ey, ich verdiene so und so viel Geld, aber ich habe so viele Aufgaben, nix bleibt hängen, ja. Und Suppe, Gabel. Das finde ich einfach auf den Punkt. Man kann es sehr gut nachvollziehen. Natürlich weiß ich jetzt schon wieder, gibt es die Hater, die sagen, das ist simple shit und bla bla. Aber auch hier muss man sagen, Sammy hat einen krassen Wandel durchgemacht, während er früher halt dieser krasse Techniker war, der auf der Suche nach dem 5000. Quadruppelreim und irgendwie alles, ja. Ich bin froh, dass er sich davon auch frei machen konnte, weil es jetzt nicht mehr so sehr darum geht, den krassesten Reim zu finden, sondern es geht darum, ein Gefühl zu beschreiben und Beobachtungen auf Papier zu bringen und Geschichten zu erzählen, die die Menschen nachvollziehen können. Und das ist Sammy Deluxe, ja, für mich heute.
Wobei, ich muss da kurz einhaken, weil das hat sich jetzt gerade so angehört, als hättest du verstanden, dass ich nicht so begeistert von ihm bin, wie ich es bin.
Ja, ich habe gesagt, ich bin mir nicht sicher.
Nee,
ich weiß nicht.
Ja, mir fällt genau bei dem Beispiel, das du gerade genannt hast, so ein bisschen diese Dendemann-Parabel ein. Mir geht's da ähnlich. Ich finde das krass, was Dendemann macht. Ich finde das krass, was er textet, wie er textet. Und ich finde auch die Vergleiche outstanding, aber es fehlt für mich trotzdem dieses letzte bisschen, warum höre ich das trotzdem nicht jeden Tag? Ist es zu deep? Ist es zu technisch? Ich weiß es gar nicht, weil ich kann de facto nichts daran aussetzen, aber es ist, glaube ich, einfach nicht so mein Ding, obwohl ich nichts daran aussetzen kann. Vielleicht kommt jetzt hier wirklich dieser Part rein, dass es für mich halt, Sammy Deluxe ist für mich genauso ein Rapper wie, keine Ahnung, Pashanim für mich ein Rapper ist. Also ich habe keine historische Geschichte mit dem und denke mir, ach, das ist mein Sammy von damals oder sowas. Vielleicht ist es das, dass ich sage, okay, das finde ich solide, das finde ich nice, aber es schaffen ja auch sonst viele andere Rapper nicht in meine Top-Playlist. Und es gibt ja auch genug Menschen, die heute sagen, sorry, Sammy Deluxe holt mich nicht ab. Und wenn man sich das Konzert ansieht, was da so für Leute sind, dann sind es ja nicht nur die 16-Jährigen oder eher nicht die 16-Jährigen.
Also seit 3 Jahren sagst du immer wieder dieses Argument. Und ich muss dich jetzt mal fragen, wie man das verstehen soll. Mhm. Das Argument, ich habe mit dem keine Historie,
ja,
und deswegen kann ich das nicht fühlen.
Nein.
Du hast ja auch mit anderen Rappern keine Historie, die du neu kennenlernst. Das heißt, du könntest einfach das hören und ich habe immer den Eindruck, dass du deshalb sagst, du hast keine Historie mit dem, weil die Historie, die von der du trotzdem weißt, dass sie existiert, die steht dir im Weg. Ist das so?
Na, das haben wir ja schon ein bisschen mit Jan Delay angeschnitten, dieses, wo er auch meinte, er kann mich da total gut verstehen, dass man, wenn das, also so von wegen Kill Your Idols oder wie wir es genannt haben, eben so dieses, das, was die Alten, die länger in der Szene drin sind, cool finden, darf man deswegen de facto schon mal nicht cool finden. Aber das ist es, glaube ich, gar nicht. Aber wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel mit, keine Ahnung, Prinz Pi oder KIZ oder so, oder Sido oder Bushido oder Flair, mit denen habe ich eine Historie und bei denen kommt, also ein Bushido-Track, wenn ich den heute einmal hören würde, würde ich heute als junger Mensch denken, okay, Bushido ist irrelevant, ist scheiße, was der macht, weil ich nicht das kenne, was er vorher gemacht hat. Aber als ehemalige kleine Jule Bushido-Fan höre ich natürlich heute Bushido und gebe ihm viel mehr Chance, weil ich eine Historik mit ihm habe. Und hätte ich das bei Sammy, würde ich es vielleicht jetzt denken, so von wegen, ach cool, der ist ja immer noch der alte oder das ist ein ganz neuer Sammy, weil eben diese Würze Historik mit reinkommt, die jeden Menschen nochmal mehr prägt. Das ist ja auch einfach so, wenn deine Mutter...
Ja, aber wie machst du das mit Rappern? Du hast ja keine Historie mit ihm. Also müsstest du Sammy nicht mit den Rappern vergleichen, mit denen du eine Historie hast, sondern mit denen du keine Historie hast.
Ja, das sage ich ja. Und ich habe ja gerade auch gesagt, dass es auch heute Rapper gibt, die für mich alles erfüllen, was ein guter Rapper hat. Und trotzdem landen die einfach nicht in meiner Playlist. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Einfach, weil ich, es toucht mich am Ende nicht. Und das ist halt bei Sammy bei mir so. Und das führe ich zum einen darauf zurück, dass ich eben keine Historie mit ihm habe. Also ich höre ihn nicht aus historischen Gründen, aber auch einfach, das ist, glaube ich, am Ende einfach Geschmack. Und Sammy ist nicht mein Geschmack. Ich höre den, ich kann das hören und ich kann sagen, dass es de facto richtig guter Rap ist. Aber dieses letzte Ding, dass ich sage, ich pumpe den jeden Tag, das habe ich einfach nicht bei Sammy Deluxe.
Okay. Ich muss noch mal eine Sache herausheben, nämlich das, wie ich finde, außerordentliche Talent, was Sammy Deluxe hat, mit der deutschen Sprache zu arbeiten. Und selbst in den simpelsten Zusammenhängen schafft er es immer wieder, bei mir Faszinationen auszulösen. Er hat zum Beispiel auch diesen Track Ein Wanderer und er rappt darin im Intro Ein Wanderer. Die Leute sehen mich an durch die Scheiben, sagen, ich kann nicht hier bleiben. Betretenes Schweigen, ich bin nur ein Wanderer. Und das singt er in dem, also es gibt diesen Klassiker-Track I'm a Wanderer und daran ist es aufgehängt. Und das, was ich aber daran krass finde, ist halt, dass es ein Wanderer ist, also jemand, der geht, aber es ist auch
ein Einwanderer.
Einwanderer, genau. Und dieses Spiel, wie er diese deutsche Sprache, das ist generell ja das, also wenn es um Texte geht, die mich faszinieren, dann ist es immer genau auf der Ebene bei Deutschrap. Ich komme ja eher von den Beats und kann sowas auch ausblenden. Und wenn jemand jetzt nicht die krassesten Wortspielereien und so hat, sondern einfach irgendwie Ausdruck, Gefühl, kann ich auch fühlen. Aber er ist so jemand, wo ich daneben sitze und immer denke, Digga, du bist einfach so fucking talentiert. Ich bin so froh, dass du am Start bist und irgendwie deinen Beitrag zu dieser Kunst leistest. Weil ich fand, das ist schon immer Sammy für mich gewesen, was das betrifft.
Das ist irgendwie bezeichnet, dass du auch so, du magst einfach so simple Wortspiele, die aber so eine krasse Deepness haben, aber in so einem einfachen, also mich beeindruckt es ja nicht so, weil ich mir immer denke, ich gehöre dann eher so zu den Menschen, die sagen, es ist mir zu low, also es ist mir zu einfach, aber wahrscheinlich liegt in dieser Einfachheit ja viel mehr die Genialität, als wenn jemand so Studentenrap und dann so mega verkopft irgendwie über Nietzsche abrappt und so. Und ja, ich bin halt so, oh krass.
Das hat auch nochmal was mit Kontext zu tun, also es betrifft ihn selber,
ja.
Es ist auch die Art und Weise, wie er es flippt und er beschreibt hier ja auch die problematische Situation, die Menschen wie er in diesem Land leider immer wieder erleben müssen und das alles zusammengenommen, also natürlich ist das aus Einwanderer, ein Wanderer zu machen ist Pipifax, ja. Natürlich, aber der Kontext ist einfach alles. Und dann kann er ja auch einfach noch krass flowen. Ich meine, er ist einfach auch einer der ersten Rapper gewesen, die unreimbare Dinge aufeinander, ja. Ich werde nie vergessen, ich laufe in meinem Viertel rum mit meinem mobilen Telefon und mir ist so die Kinnlade runtergefallen, weil natürlich kann man das nicht reimen, aber er konnte das. Ja. Er hat, und das war ein ganz großes Problem am Anfang, weil jeglicher Deutschrap war so Haus, Maus, Roboter gerade, stark sich, Stock im Arsch. Und da kommt dieser Typ und macht es einfach geil. Und deswegen war der auch so ein krasser Held damals, weil einfach alle gesehen haben, so Alter, wie macht der das? Wir wollen das auch können. Mhm. Aber lass uns zu einem anderen guten Rapper kommen, Syllables Bill. Syllables Bill ist ja schon seit vielen, vielen Jahren aktiv. Und jetzt ist das so, dass er letztes Jahr kaum Musik gemacht hat. Es schien irgendwie in den Strukturen, in denen er da unterwegs war, nicht so gut zu laufen. Zumindest habe ich seine Posts so verstanden. Und dann hat er so verkündet, 2020, ich werde jetzt erstmal was anderes machen. Ich habe mich hier jetzt um ein Team von Läufern gekümmert, Tracks Runner. Und er war auf der Suche nach Sponsoren dafür. und hat auch darüber berichtet, dass viele Leute das abgelehnt haben und er da keinen großen Schritt weitergekommen ist. Und dann ist etwas passiert, etwas ziemlich Ekelhaftes. Leider in der heutigen Zeit inzwischen wird sowas immer normaler, krankhafter Art und Weise. Und zwar wurde er zutiefst rassistisch beleidigt und auch sein junges Team eben von aufstrebenden Athleten. Und hiphop.de hat dann ihn dazu befragt und Syllables Bill hat dann dazu erklärt, ich bin schockiert gewesen, wie jemand es übers Herz bringen kann, solche Äußerungen zu tätigen. Also für die, die jetzt wissen wollen, was wurde denn da gesagt, das ist so ekelhaft, ich habe keine Lust, das hier zu wiederholen und ist auch nicht nötig, es ist einfach stumpfer Scheiß, rassistischer stumpfer Scheiß. Und er sagt dann weiter, ich war sauer, denn diese Person greift nicht nur mich, sondern auch unschuldige Kinder an. Ich war traurig, denn sowohl die Kinder als auch ich sind Teil dieser Gesellschaft. In der Gruppe befindet sich sogar eine Athletin, die kurz davor steht, in die deutsche Nationalmannschaft aufgenommen zu werden. Sie würde dann in Zukunft bei Wettkämpfen das Trikot für Deutschland tragen und obwohl sie in Deutschland geboren ist, wird sie mit solch rassistischen Beleidigungen konfrontiert. Das ist auf jeden Fall kranker und sicker Scheiß. Wie geht's dir erstmal damit, wenn du das so mitkriegst?
Also ich glaube, es ist hier ganz wichtig zu sagen, dass, weil sonst, also ich finde es immer schwierig, wenn so eine, das ist ja das Gleiche wie bei Özil, es gibt so ein paar Idioten, die ihn für eine Sache fertig machen. Also einfach, es gibt Idioten da draußen. Ich glaube, dass man aber grundsätzlich sagen muss, das ist ein Problem in unserem Land, Rassismus, und es gibt Menschen, denen einfach der Mund verboten werden sollte und die hart bestraft werden sollten für diese Dinge, die sie da von sich geben und die sie im Internet oder wo auch immer unter dem Deckmantel der Anonymität so preisgeben. Ich glaube aber trotzdem, und ich wünsche mir auch für Syllabus Bill und auch für die Läuferinnen, für das ganze Team, dass die sich davon jetzt nicht irgendwie die Laune verderben lassen. Das ist scheiße und es tut weh und es ist wahrscheinlich einfach auch demotivierend, sowas zu lesen. Aber ich hoffe, dass sie sehen, dass sie in einem Land leben, in dem die allermeisten Menschen unglaublich froh sind, dass solche Menschen antreten, dass es ein Syllabus Bill gibt, der sowas macht und dass es eine gute Sache ist und dass man sich auf keinen Fall bei so einer guten Sache von so ein paar Idioten aus der Bahn werfen lassen sollte. Trotzdem finde ich es wichtig, drüber zu reden und finde ich wichtig, Stellung zu beziehen, weil es eben dann doch nicht nur Einzelfälle sind und das, wie du es gerade schon gesagt hast, in der heutigen Zeit einfach immer wieder aufkommt und man sich nur fragt, warum? Das sind nicht Menschen, die mit mir in einem Land leben, ich will das nicht. Und so ging es mir da auch. Also deswegen erstmal ganz liebe Grüße an Syllabus Bill und das ganze Team. Das ist eine Mega-Aktion und ganz viel Kraft jetzt weiter.
Um das Ganze dann mal in eine positive Richtung zu bringen, hat sich Syllabus Bill überlegt, eine Crowdfunding-Aktion zu starten. Er erklärt hier auch nochmal, dass es sich um eine Sammelkasse handelt. Tracks Runner ist eine von mir gegründete Sprintergruppe, bestehend aus Jungs und Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Es geht ihm eben darum, diesen Jugendlichen auch eine Form von Perspektive und auch eine Beschäftigung zu geben, damit sie ein bisschen aus ihrem Alltag rauskommen. Und von 25.000 Euro, die er bräuchte, um dieses Team voranzubringen, fehlen noch 15.000. Und ich sag mal so, es gibt jetzt diese Crowdfunding-Seite. Ihr findet sie natürlich bei Syllables Bill auf seinen Facebook, Twitter, Instagram. Ich weiß gar nicht, ob er auf Twitter ist, aber ist auf jeden Fall auf Instagram. Da könnt ihr euch also beteiligen und spenden. Und ich sag mal so, da draußen gibt es so viele Rapper, die ja offensichtlich so viel Geld haben. Wir haben vorhin über die 285.000 Euro teure Uhr gesprochen. What the fuck sind eigentlich 15.000 Euro? Das zahlen doch einige Rapper inzwischen aus der Portokasse. Und ich sag mal so, natürlich ist das geil, wenn du mit deiner 285.000 Uhr durch die Stadt laufen kannst und sie blitzt und blinkt. Aber es könnte auch geil sein, wenn du sagen würdest so, ey, ich habe hier meine eigenen Leichtathleten, Trax Runner,
ja.
Die habe ich gesponsert. Und die laufen alles in Grund und Boden. Das ist doch ganz cool, glaube ich.
Und ich glaube, was man hier auch sagen kann jetzt, weil das bricht schon wieder auf sowas Großes und es ist immer leicht bei solchen Aktionen zu sagen, hier, die anderen können doch. Es hilft immer auch einfach mini kleine Beträge zu spenden. Natürlich. Und wenn es nur 50 Cent sind, weil selbst wenn ihr jetzt sagt, 2 Euro sind mir zu viel, dann spendet 50 Cent, ist es scheißegal. Wenn das alle ein bisschen mehr machen, dann kriegt man sowas schnell zusammen, weil es ist tatsächlich, auch wenn sich das jetzt erstmal viel anhört, natürlich kein großer Betrag, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen eigentlich erreicht werden können, auch hier mit dem Podcast. Deswegen 50 Cent, 1 Euro, please.
Ich kann schon mal sagen, 325 Euro sind schon mal von 11 Menschen zusammengespendet worden. Das ist schon mal ein super Anfang. Und den Rest kriegen wir auf jeden Fall auch noch zusammen. Bevor wir dann jetzt hier aus dem Podcast rausgehen, muss ich euch natürlich noch mal darauf hinweisen, am 4. Februar sind Jule und ich in München auf dem Podcast-Festival. Wir sind im Schlachthof ab 19 Uhr. Tickets könnt ihr noch kaufen. Dazu müsst ihr einfach nur auf unsere Instagram-Accounts Falk Schacht und Jule Wasabi surfen. Da findet ihr in der Bio die direkten Links dazu. Oder ihr googelt einfach mal Podcast-Festival München von Puls natürlich. Und dann sehen wir uns da. Ihr müsst euch ein bisschen beeilen mit den Tickets. Und ansonsten abonniert ihr uns bitte hier. Und jetzt können wir zum... Ich habe diesmal keinen Song der Woche. Ist das schlimm?
Wow, okay, dann habe ich einen und zwar, nee, ich habe sogar...
Ich habe was anderes.
Okay.
Aber das kann man nicht in eine Dingens-Playlist packen. Im Übrigen, Freunde der Sonne, vielleicht sollte ich den flippen, Freundinnen der Sonne, inzwischen gibt es die Schacht- und Wasabi-Playlist auch bei Apple. Ist jetzt
yes,
neu.
Ja, okay, ich packe da jetzt 2 Songs drauf. Zum einen packe ich drauf von Jamule, ich weiß immer noch nicht ganz genau, bist du dir sicher, dass man es Jamule sagt oder...
Nö,
war das vorhin einfach nur so?
Okay. Ich weiß nur, wie man XXXTentacion ausspricht.
Okay.
Ja, Jamule, Jamule.
Genau, von Jamule, ja. Den neuen Track, Ich hol dich ab. Ich weiß nicht warum, aber diese Floske oder diese Redewendung, ich hol dich ab, das löst in mir immer so was Heimeliges, Emotionales aus. Vielleicht irgendwie, weil ich auf dem Land groß geworden bin und weil das immer so die rettende Nachricht der Eltern war, als man noch keinen Führerschein hatte. So dieses, geh irgendwo hin, ich hol dich dann ab. Und dann schickt man irgendwie um 2 Uhr nachts so eine Nachricht, muss heim. Und dann sagt die Mama, ich hol dich ab. Und deswegen auch der zweite Track, der schon ein bisschen älter ist, aber der auch in dieses Thema reinpasst, und zwar von Alligator. Mama, kannst du mich abholen? Weil ich Scheiße gebaut habe und machtlos bin. Mama, kannst du mich abholen? Na, na, na.
Also ich habe diesmal keinen Song, weil ich tatsächlich nicht so viel Musik gehört habe die letzte Woche. Und ich habe was anderes. Wahrscheinlich würdest du es unter Internetschmankel verbuchen. Es hat aber dann doch sehr viel mit Musik zu tun, weswegen ich das jetzt einfach als Pseudo-Song-Podcast der Woche nehme. Und zwar ist es der Podcast mit TT geschrieben, aus dem Ruhrpott. Es ist Nummer 15. In diesem Podcast geht es um Soundtracks auf Vinyl. Und dort sitzt dann zum Beispiel Dose von Too Strong. Und die unterhalten sich über ihre Lieblings-, es ist beschrieben als Gore Soundtrack, also nicht Goa, sondern Gore, G-O-R-E. Und es geht dann um Klassiker-Soundtracks wie Captain Future von Christian Brunn, Logan's Run, Der Todesking von Jörg Buttgereit, Phantasma, Bloodsport, Gremlins, Freitag der 13. Also im Grunde Horrorfilm-Soundtracks, die als Too Strong-Fan weiß man, dass dann natürlich da auch stark gesampelt werden. Also Horrorfilme haben starken musikalischen Einfluss auf die Jungs gehabt. Und diese düstere Seite wird da fantastisch bedient. Sind super Soundtracks. Viel Spaß bei dem Podcast. Und hey, Jule, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, tschüssi. Schön, dass ihr
gut,
zugehört habt.
Puls.